Verbrechen. Der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Und ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Martina, du hast eine sehr verstörende Geschichte geschrieben über einen jungen Mann, den Michael T., der im Jahre 93 26 Jahre alt war. Und du hast diese Geschichte übertitelt mit dem Satz: Ich bin Gott, sie war der Satan. Das ist ein Zitat von Michael T. Lass uns doch gleich an den Tag der Tragödie gehen. Es war der 28. März 1993. Martina, wir sind in Wien-Währing in der Gänzgasse und der Michael T. wohnt in einem wunderschönen Altbau und trifft am Gang dieses Altbaus einen Nachbarn. Der Nachbar glaubt zunächst, dass er sich möglicherweise verletzt hat, der Michael T., weil er ist blutverschmiert, und dann passiert das Unglaubliche, Martina.
Seine ganze Kleidung war voll Blut, seine Haare sogar waren voll Blut. Und dieser Nachbar spricht natürlich den jungen Mann darauf an und er kennt ihn seit seiner Kindheit und fragt ihn: Ja, was ist passiert, Michael? Hast du dich verletzt? Und er sagt dann: Nein, nein. Er fängt dann plötzlich komisch zu kichern an und sagt dann: Ja, nein, er hat gerade etwas Großartiges getan. Er hat die Welt vom Satan befreit. Er hatte in seiner rechten Hand einen Plastiksack, den macht er auf und zieht den Kopf seiner toten Mutter heraus.
Eine verstörende Szene. Wie hat der Nachbar darauf reagiert?
Der war natürlich vollkommen geschockt, ja, und hat den Michael T. auch nicht aufgehalten oder irgendwas, sondern hat natürlich fürchterliche Angst bekommen. Der Michael T. ist dann die Stiegen weiter hinabgegangen, hinaus aus dem Haus, weiter mit diesem Plastiksack, mit dem Kopf seiner toten Mutter darin. Und nur so ums Eck hatte seine Mutter eine Boutique. Eine Nobelboutique. Und er hat diese Boutique dann aufgesperrt. Er hat ja mit seiner Mutter in der Wohnung in der Gänzgasse zusammengelebt und hatte natürlich auch die Schlüssel von dieser Boutique. Hat diese Boutique aufgesperrt, hat den Kopf seiner Mutter in die Auslagenscheibe, also die ganze Auslagenscheibe, alles gewandt daraus weggetan, hat den Kopf dort reingestellt, hat Kleidungsstücke aus dieser Boutique herausgeholt, dann auf den kleinen Platz davor hingeworfen, versucht das alles anzuzünden und ist dann herumgehupft wie ein Irrer, ja, und hat immer nur geschrien: Der Satan ist tot, der Satan ist tot. Und natürlich ist dann relativ bald die Polizei gekommen, weil es hat ja schon der Nachbar die Polizei alarmiert, natürlich Anrainer, und er wurde dann verhaftet.
Das ist sicherlich eine der bizarrsten Situationen, die wir jemals in unserem Podcast beschrieben haben. Martina, was sagt er der Polizei? Wie haben die diesen Tag rekonstruiert und aufarbeiten können mit Hilfe von Michael T.'s Aussagen? Wie beschreibt er das selbst?
Er wurde dann auf ein Wachzimmer mitgenommen. Er war sofort geständig, dass er seine Mutter umgebracht hat. Er hat aber eben immer sie Satan als Teufel bezeichnet und er wäre der Gott. Und er hat gesagt, er hat in dieser Nacht den Befehl bekommen, ja, dass er seine Mutter umbringen muss, weil wenn er sie nicht umbringt, dann wird sie Unheil über die ganze Welt bringen, wird ganz viele Menschen selbst umbringen. Er hat dann dauernd irgendwelche Formeln vorgetragen und hat dann gesagt, aufgrund dieser Formeln hat er sich ausgerechnet, genau zu welcher Zeit seine Mutter sterben muss. Und er musste auch seiner Mutter den Kopf abschneiden. Er hat dann ja auch diesen fürchterlichen Fund gemacht in der Wohnung. Also er hat ja die Mutter zerteilt, er hat ja alle Organe herausgenommen. Und er hat gesagt, er musste das alles tun, weil wenn er das nicht getan hätte, dann hätte sie noch irgendwie weitergelebt. Also der Satan hätte weitergelebt und hätte dieses Unheil über die Welt bringen können. Und er hat sich sozusagen als Befreier gesehen, ja. Also er hat gedacht, er hat etwas wirklich Gutes getan. Es war schon sofort eigentlich klar, dass er schwer geistesgestört ist. Also das hat sich schon in Verhören deutlich gemacht, dass da irgendwas mit ihm wirklich nicht stimmt, ja. Psychisch. Und er kam auch nicht einmal in ein Untersuchungsgefängnis, sondern er kam sofort in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher und hat dort dann schon die U-Haft angetreten.
Das heißt, er war dann offiziell nicht zurechnungsfähig, als er das gemacht hat, stimmt das?
Ja, natürlich haben das dann erst Gutachter wirklich festgestellt, ja, aber das war eigentlich schon sofort klar und darum ist er sofort in eine Anstalt gekommen, damals auf die Baumgartner Höhe, ja. Er wurde dann eben natürlich auch begutachtet und da hat man festgestellt, also dass er paranoide Schizophrenie hat und dass er in dieser Nacht dieses Mordes vermutlich einen Schub gehabt hat von dieser Krankheit. Also wirklich geglaubt hat, seine Mutter ist der Satan. Also er hat das wirklich alles geglaubt. Und darum, dann hat es einen Prozess natürlich gegeben. Also das war jetzt kein wirklicher Prozess, weil er ja schon für unzurechnungsfähig erklärt wurde. Dadurch hat es quasi nur eine Einweisungsverhandlung gegeben. Also er wurde dann eingewiesen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher auf unbestimmte Zeit. Also das heißt, er konnte eben nicht für seine Tat verantwortlich gemacht werden, hat dafür auch sozusagen keine Strafe in dem Sinn bekommen.
Das wird in weiterer Folge auch noch sehr wichtig sein, wenn wir über die weiteren Jahre reden, wo Michael T. tatsächlich auch wieder rauskommt. Aber lass uns jetzt einmal zurückgehen und ein bisschen das Leben von Michael T. und seiner ermordeten Mutter Ildiko, die damals 54 Jahre alt war, sprechen. Wie ist er aufgewachsen? Gab es Anzeichen schon in seiner Kindheit, Jugend, dass er so werden könnte, wie er tatsächlich ist?
Die gab es natürlich nicht. Es war so, er stammte aus einer sehr angesehenen, guten Familie, also seine Eltern waren Adelige, ungarische Adelige. Der Vater war um einiges älter als die Mutter. Das war damals dann noch zu erfahren, also der Vater soll auch ein Unternehmen gehabt haben, das sehr gut gegangen ist. Die Eltern haben sich aber getrennt, wie er 3 Jahre alt war. Also er ist schon in Wien geboren gewesen. Die Eltern haben sich da früh getrennt und der Vater soll dann auch relativ bald irgendwann verstorben sein. Das war das, was man da so herausfinden konnte noch. Fakt ist, er ist alleine mit seiner Mutter in einer wunderschönen Altbauwohnung, in einer großen, in der Gänzgasse aufgewachsen. Geld war irrsinnig viel zur Verfügung, also es waren sehr, sehr wohl situierte Verhältnisse und die Mutter hat ihren Sohn halt sehr vergöttert. Also das war immer, also dass sie ihm jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat, das haben alle aus dem Umfeld der beiden berichtet. Ja, und das war auch eigentlich das Verhältnis zwischen den beiden recht gut, lange Zeit hindurch. Es war dann so, also dass er halt wirklich sehr verwöhnt wurde. Er hat alles immer gehabt. Das wurde dann natürlich, als er Jugendlicher war, er hat auch ein sehr hohes Taschengeld und so bekommen. Und er war dadurch in seinem Umfeld, vielleicht weniger wegen seiner Art, das ist schwer jetzt zu rekonstruieren. Er sah ja auch recht gut aus, also er war ein fescher Bursch. Aber er war vor allem auch bei den Mädchen wahnsinnig beliebt, war wahnsinnig großzügig, er hat Klicken gehabt, die hat er alle ausgehalten. Wenn die da in irgendwelche tollen Discos gegangen sind, er hat für alle die Rechnung bezahlt, hat wahnsinnig viele Freundinnen gehabt, weil er die mit Geschenke überhäuft hat, weil er eben sehr, sehr großzügig war. Er hat auch immer irgendwie gezeigt, dass er halt etwas Besseres und dass es ihm halt wirklich gut geht finanziell. Das hat er schon irgendwie immer raushängen lassen, das kann man schon so sagen. Aber war dabei nicht ungut. Aber man hat schon gemerkt, dass er eben wirklich aus einer sehr, sehr guten Schicht stammt.
Hat er sich da schon eigentlich abgezeichnet, dass bei ihm eine psychische Störung vorliegen könnte?
Nein, angeblich ihm überhaupt nicht. Es war dann so, dass er nach der Matura, das war dann ungefähr die Zeit auch, wo die Mutter diese Boutique eröffnet hat. Wirklich eine Nobelboutique, wo nur feinstes Damengewand verkauft wurde, ja. Und das hat sie weniger gemacht, um Geld damit zu verdienen. Hat sie natürlich dann schon irgendwie, weil die ganz gut gegangen ist. Aber mehr, um irgendwie auch ein bisschen beschäftigt zu sein. Das war für sie mehr ein Hobby, denn wirklich ein Beruf. Und der Michael ist natürlich dann immer mehr flügge geworden, ist immer mehr weggegangen, hat dann nach der Matura angefangen, Wirtschaft zu studieren. Und da hat's dann angefangen, dann mit der Zeit erste Differenzen zwischen der Mutter und zwischen ihm zu geben. Nämlich einfach deshalb, weil er ziemlich ein Leben geführt hat, so in den Tag hinein. Er ist hier und da auf die Uni gegangen, hat aber nicht besonders viel gelernt. Er ist weiterhin wahnsinnig viel in Discos gegangen, in Clubs. Er hat auch den Jagdschein gemacht. Er ist viel auf der Jagd gewesen, ja. Die Mutter hat ihm teure Autos gekauft, damit herumgefahren. Er hat dann auch eine Zeit lang eine eigene Wohnung gehabt im 19. Bezirk. Er hat das Leben eines sehr verwöhnten Studenten geführt, aber wenig studiert. Und darum hat es dann Auseinandersetzungen zwischen der Mutter und ihm gegeben. Und auch, weil er so wahnsinnig viel geraucht hat. Er hat bis zu 100 Zigaretten am Tag geraucht, was ja doch ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber das waren jetzt keine besonders argen Streitigkeiten. Also das war jetzt nicht so, dass da ein Hass zwischen den beiden da war und die waren dann auch immer wieder versöhnt. Und es war auch so, in dieser Nacht auf den 28. März haben die Bewohner dieses Hauses in der Gänzgasse einen Streit aus dieser Wohnung gehört und haben sich aber dabei überhaupt nichts gedacht, weil es eben hier und da vorgekommen ist. Und dann waren die zwei ja wieder sehr gut miteinander und halt überhaupt, weil die so angesehen waren.
Nun sitzt Michael T. seit 1993 auf der Baumgartner Höhe, ist nicht zurechnungsfähig und ab dem Jahre 95 darf er immer öfters mal rausgehen und nützt auch seine Freigänge, um wieder ein bisschen unterwegs zu sein, Martina. Wie schaut diese Zeit momentan aus für den Michael T.?
Ja, es war so, er wurde ja dann behandelt mit Medikamenten gegen Schizophrenie. Die haben bei ihm irrsinnig gut angesprungen. Also er war dann wieder sozusagen normalisiert. Mhm. Also wenn er diese Medikamente genommen hat, er war ja dort in einer sehr engmaschigen Therapie, er hat sich dann so verhalten wie jemand, der keine Geistesstörung hat. Ja, das ist auch das Wesen dieser Medikamente, also dass die, wenn sie anspringen, wirklich gut anspringen. Und bei ihm war das eben der Fall. Und dadurch bekam er auch sogar, also sehr früh, ab 1995, Freigänge bewilligt. Also man hat ihm dann bewilligt, dass er sein Studium fortsetzt. Er ist dann wieder an die Wirtschaftsuniversität gegangen. Er hat dann auch dadurch, dass er sich da gut verhalten hat, immer mehr Freigänge bekommen. Teilweise über Wochenenden hat er schon raus dürfen, ja. Und ist dann auch abends wieder in Diskos gegangen, hat wieder Klicken gehabt. Und er hat ja wieder mal über viel Geld verfügt. Und zwar deshalb, er hat insgesamt ungefähr 7 Millionen Schilling gehabt. Umgerechnet sind das, glaube ich, so 500.000 Euro. Er wäre ja natürlich immer der Alleinerbe seiner Mutter gewesen. Er war das einzige Kind, ja. Also natürlich vom Gesetz her wäre er der Universalerbe gewesen. Aber normalerweise, wenn man jemanden umbringt, dann fällt das weg. Also wenn man jemanden ermordet. Er wurde ja aber nicht des Mordes schuldig gesprochen, sondern eben für unzurechnungsfähig erklärt. Dadurch ist das Ganze weggefallen und er konnte die Erbschaft und seiner Mutter antreten. Und da war eben diese Eigentumswohnung da und dann waren natürlich noch Sparbücher und alles da. Also wie gesagt, das hat 7 Millionen Schilling betragen. Mhm. Und auf dieses Geld hat er auch immer mehr Zugriff bekommen. Dadurch konnte er sich auch leisten, dass er herumgeht und wieder sein Leben fortsetzt, wie früher schon. Punkt, ich bin ja schon sehr lange in dem Job tätig und habe diese Geschichte schon in so einem sehr frühen Zeitpunkt gemacht. Und da habe ich noch bei einer anderen Zeitung gearbeitet. Da habe ich eben auch diesen Fall gemacht und da hat mich damals ein Pfleger von der Baumgartner Höhe angerufen und hat mir erzählt, dass der Michael T. ununterbrochen Wochenenden alles draußen verbringt und er selber findet das komisch. Weil das ist jetzt erst so kurz her, dass er diese fürchterliche Tat begangen hat und er hat mir dann genau gesagt, wann er wieder die Baumgartner Höhe verlassen wird, wann der nächste Freigang ist. Und ich habe dann versucht, also mit dem Michael T. in Kontakt zu treten und das habe ich gemacht. Und ich muss sagen, mir ist er damals nicht unauffällig vorgekommen, weil ich habe ihn damals gefragt, ob er mir ein Interview gibt, was er getan hat. Aber er hat eine Bedingung gestellt und er hat gesagt, ich muss mit ihm zu einer AIDA fahren und er will dort 10 Krapfen bekommen, was natürlich kein Problem war, ja. Und ich bin mit ihm zu einer AIDA gefahren und er hat dann dort 10 Krapfen bestellt und hat wirklich, ich glaube, in 2 Minuten diese 10 Krapfen, vielleicht ist es jetzt übertrieben, aber das war so schnell, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich war mit einem Fotografen dort, wir waren vollkommen erstaunt, ja, hat diese 10 Krapfen quasi in sich hineingeschoben. Und ich habe zu ihm damals gesagt, ja, ob er jetzt vielleicht noch irgendetwas will oder so, ja. Der hat gesagt, nein, er will genau 10 Krapfen essen. Mhm. Und das ist mir eben sehr eigenartig, das wie eine Zwangshandlung. Irgendwie war das für mich nicht ganz normal.
Du meinst trotz Meditation, ja, die mir eigentlich dazu helfen, ja, sollte, normal unter Anführungszeichen zu sein. Ja,
ja, weil das ist eine Zwangshandlung. Ja, und ich sage, ich will genau 10 Krapfen. Und mir ist das vorgekommen, als hätte er sich selbst diesen Befehl gegeben. Mhm. Dann das weitere Gespräch war eigentlich, also er war da etwas gedämpft, wenn ich mich richtig erinnere, ja, also natürlich aufgrund der Medikamente, er war da ein wenig gedämpft, hat aber irgendwie erzählt von seinen guten Therapieerfolgen, dass das halt alles schrecklich ist, was da damals passiert ist und dass er das halt alles überhaupt nicht versteht, dass das natürlich völlig verrückt war, also er war sehr krankheitseinsichtig, das muss ich dazu sagen. Und er hat dann halt gesagt, ja, er will halt versuchen, sich wieder einzugliedern in die Gesellschaft, das Studium fertig machen, eine Familie gründen. Also sonst eigentlich relativ geordnet geredet. Ja, also das wirklich Auffällige war diese Krapfengeschichte, ja. Und dass er gedämpft war, das ist jetzt nichts Eigenartiges, weil diese Medikamente, also die gegen Schizophrenie eingesetzt werden, die wirken sehr dämpfend.
Hat dieses Interview, das du mit ihm in der AIDA geführt hast, vielleicht noch ein kleiner Einschub für alle, die nicht im Osten Österreichs wohnen, AIDA ist eine Konditorei, eine Auswirkung gehabt auf seinen Aufenthalt in der Baumgartner Höhe?
Also es hat damals für ziemliche Aufregung gesorgt Und es war dann so, dass ihm dann gewisse Freiheiten wieder genommen wurden. Also er hat dann, die Freigänge waren dann weniger, ja, mal vorübergehend wieder mal so 2-3 Jahre. Also war das wieder ein bisschen weniger. Also man hat dann auch mehr geachtet auf ihn, dass auch teilweise in Begleitung, nur diese in Begleitung von Justizwachebeamten, diese Freigänge hatte. Und wo ich mir damals gedacht habe, es ist alles ein bisschen seltsam, er hat mich dann angefangen anzurufen aus dieser Anstalt, weil er war natürlich dann böse auf mich und hat mich angerufen und hat dann halt in einer sehr eigenartigen Weise gesagt, ja, er dankt mir dafür, dass er jetzt wieder da mehr drinnen ist. Er ist eh da am liebsten. Und natürlich habe ich das selber ein bisschen beängstigend gefunden. Ja, ich habe das dann aber auch irgendwann wieder weggedrängt und das hat dann auch wieder aufgehört. Aber er war damals, man muss auch in diese Zeit noch zurückdenken, hat mich über mein Festnetz angerufen. Er hat offensichtlich ganz normal im Telefonbuch meine Nummer, das war ja noch die Zeit, wo jeder Mensch ein Festnetz hatte, ja, mich angerufen. Und er war der Grund dafür, dass ich eine Geheimnummer mir genommen habe. Das hat dann auch aufgehört. Er hat mir da noch einen Brief geschrieben, glaube ich, oder zwei, war auch so eben so verschlüsselt. Also er dankt mir, weil es ist natürlich besser für ihn, dass er da jetzt weiter drinnen ist, dass er da ganz jetzt wieder drinnen ist oder kaum noch raus darf, ja, weil das ist eh gut für ihn. Aber das hat dann aufgehört, also ich habe dann nichts mehr von ihm gehört.
Im Jahr 1999 verlässt er die Anstalt im Baumgarten, weil er komplett freikommt, Martina.
Ja, also er wurde bedingt entlassen. Das waren 4 Gerichtsgutachter, weil also wenn man zu sowas verurteilt wird, für eine Einweisung in eine Anstalt für unbestimmte Zeit, wird man in jährlichen Abständen begutachtet. Und das haben ihm dann letztendlich, um ihn entlassen zu können, haben ihm 4 Gerichtsgutachter, haben insgesamt 7 Gutachten über ihn gemacht und die haben alle gesagt, er ist nicht mehr gefährlich und er kann raus. Es gibt kein Problem mit ihm, also er kann raus, mit der einzigen Auflage, dass er wirklich seine Depotspritzen, also das heißt in 14-tägigen Abständen hat er diese Mittel gegen Schizophrenie gespritzt bekommen und das sind Depotspritzen gewesen, ja. Es hat dann auch alles einmal zunächst sehr gut geklappt, er hat dann eine kleine Garçonnière gehabt, also es sind auch Bewährungshelfer zu ihm gekommen und natürlich Psychologen, Sozialarbeiter, alle haben sich das angesehen immer, das war immer alles aufgeräumt, also er hat dann brav sein Studium fortgesetzt, also ist natürlich weiterhin irgendwo einmal ausgegangen oder so, aber hat nie irgendwie für Aufruhr gesorgt. Es schien alles also sehr geordnet in seinem Leben. Und dann kam es dann plötzlich im Mai 2020, dass er plötzlich verschwunden war. Also er ist nicht zu einem Termin gekommen, zu einem Psychiater, wo er wieder diese Depotspritze hätte bekommen sollen. Dieser Psychiater hat dann natürlich Alarm geschlagen. Also man ist dann auch drauf gekommen, ja, diese Wohnung gibt's gar nicht mehr. Also er hat da in kürzester Zeit diese Wohnung dann aufgelöst. Und dieser Psychiater hat dann auch einen Verdacht gehabt, weil in Gesprächen mit dem Michael T. hat er von ihm schon erfahren, dass er vorhat, möglicherweise nach Ungarn zu gehen, oder er hat davon geträumt, nach Ungarn zu gehen, weil ich habe anfangs schon erwähnt gehabt, dass seine Eltern waren ungarische Adelige und da gab's sehr viele Güter, die denen weggenommen wurden. Also Großgrundbesitzer waren die dort und da hat's Schlösser gegeben, was weiß ich alles, was der Familie gehört hat. Und er wollte das im Zuge von Restitutionsverhandlungen zurückbekommen. Das wäre natürlich ein Vermögen gewesen. Darüber hat er schon dauernd gesprochen gehabt. Und darum hat man dann angenommen, dass er wirklich in Ungarn ist. Irgendwie ist es dann auch gelungen, ihn quasi aufzuspüren. Er war dann in einer kleinen Ortschaft bei Debrecen. Er hat sich dann von dort eigentlich selber gemeldet. Es war so, er konnte dann nachweisen, also er hat das alles schriftlich nachgewiesen, also dass er dort einem Job nachgeht, dass er sich eben um diese Restitutionsverhandlungen da kümmert, ja, also dass das diese Verfahren eingeleitet werden und dass er dort auch in psychiatrischer Betreuung ist und in 14-tägigen Abständen sehr wohl diese Depotspritzen bekommt.
Okay.
Allerdings, es hat ja dann auch für einen veritablen Justizskandal noch gesorgt. Es hat niemand überprüft, es ist niemand dorthin gefahren, hat geschaut, ob das jetzt stimmt. Und außerdem ist es natürlich komisch, ihn überhaupt sozusagen unter Anführungszeichen auswandern zu lassen, ja, wo man ihn ja überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatte.
Besonders erstaunlich ist es natürlich auch, dass dem nicht nachgegangen wurde, dass er einfach auswandert, zumal Ungarn zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht bei der EU war. Ungarn ist erst 2004 der Europäischen Union beigetreten. Lässt man das Ganze dann auf sich beruhen? Glaubt ihm, okay, alle 14 Tage nimmt er seine Depotspritze, ist in ständiger psychologischer Betreuung? Oder hakt man da doch nochmal nach?
Nein, das ist eben das Irrsinnige. Es wurde überhaupt nicht nachgehakt, sondern man hat ihm geglaubt. er hat ja wirklich eine Zeit lang sich diese Depotspritzen geben lassen, aber musste dann auch nicht weitere Nachweise erbringen. Er hätte noch vom Bewährungshelfer betreut werden müssen, das muss man sich ja auch vorstellen, ja. Da ist nichts passiert. Sein Leben ist dann dort sehr seltsam weiter verlaufen. Er ist dann gescheitert mit diesen Restitutionsverhandlungen, überhaupt damit gescheitert, dass ein Verfahren eingeleitet wird. Ja, also das heißt, das Ganze war mal ein arger Niederschlag für ihn. Dann weiters hat er dort auch absurde Dinge gemacht, und zwar ist er wirklich in so eine Art Unterweltskreise, Mafia-Kreise, kleine gekommen, die gemerkt haben, er ist zwar hochintelligent, aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Das wurde auch immer in Gutachten betont, dass er sehr intelligent ist. Aber natürlich, wenn man eine Störung hat, dann ist das auch irgendwie übertüncht. Und er hat dort für ein Vermögen, also für Millionen, für viele Millionen Schilling damals noch, hat er gekauft ein riesiges Feld, auf dem er Hanf angebaut hat und wollte groß in den Hanfhandel einsteigen. Also das hat man ihm da so eingeredet, dass das das beste Geschäft überhaupt ist. Er ist auch mit diesem Geschäft gescheitert. Und er ist dann wirklich dann, also das war dann so im Herbst, ja, 2000, ist er vollkommen mittellos dagestanden. Er hat diese ganzen 7 Millionen Schilling, die er da geerbt gehabt hat, also die waren weg. Und er hat dann Unterschlupf gehabt in einer kleinen Frühstückspension. Ich war da damals dann dort, wirklich äußerst einfach. Dort hat er ein Zimmer gehabt und hat auch die ganze Zeit die Miete nicht bezahlt. Der Pensionsbesitzer, ein lieber, einfacher Mann, ja, der hat schon die ganze Zeit gemerkt, dass mit dem irgendetwas nicht stimmt. Außerdem hat er ihm die Miete nicht bezahlt. Und was ich jetzt meine, was nicht stimmt, da hat er gemerkt, ja, er konnte das nur nicht einordnen. Also da hat es einen Innenhof gegeben, auch in dieser Frühstückspension. Dort hat er irgendwelche Dinge aufgebaut, also irgendwelche komischen Eisenstangen dann irgendwo aufgehängt, immer darunter Feuer gemacht und hat darum getanzt und hat komisch zum Himmel gelacht und hat da auch so komische Verse von sich gegeben. Also es war alles schon sehr strange, ja, und er hat sich auch irgendwie ein bisschen vor ihm schon gefürchtet. Mhm. Er hat gemerkt, mit dem stimmt was nicht. Dann, das war dann am 20. November 2000, hat er ihm dann gesagt, also pass auf, morgen verlässt du meine Pension. Also da hat er wieder mal so eine schwarze Messe quasi gefeiert gehabt. Am 21. November am Vormittag hat er bei ihm angerufen, ja, also vom Zimmertelefon, und hat zu diesem Pensionsbesitzer gesagt, ja, er soll zu ihm ins Zimmer kommen, er muss mit ihm reden. Und er hat sich schon gefürchtet, weil er hat auch gewusst, er hat nichts mehr gegessen, hat aber ununterbrochen extrem viel Unikum getrunken, also das ist sein Magenbitter und wahnsinnig viel Kaffee. Und er ist dann zu ihm dorthin und hat sich aber mitgenommen, es war gerade zufällig ein Freund bei ihm, ja, der sogar relativ ziemlich kräftig war, ja, und er ist zu ihm ins Zimmer gegangen und hat sich diesen Freund mitgenommen, und wie der Michael T. die Tür aufgemacht hat, ist er schon auf ihm losgegangen mit einem Messer. Dieser andere Mann konnte ihn aber entwaffnen und festhalten, eben bis die Polizei kommt. Und dann ist er eben gekommen in eine Klinik direkt in Debrecen, ist eine Psychoklinik, eigentlich auch in eine geschlossene psychiatrische Anstalt gekommen, weil man sofort auch dort gemerkt hat, dass er vollkommen verrückt ist.
Und auch dort konntest du ihn besuchen und ein Interview mit ihm führen, Martina?
Genau, ja, also da bin ich dann auch damals dorthin. Also die Klinikleitung hatte nichts dagegen, mit ihm zu reden, und er hatte auch nichts dagegen, mit mir zu reden. Also er hat dann damals, das war knapp nach dieser Tat, und da war er noch nicht wirklich eingestellt auf seine neuen Medikamente. Also das war vollkommen irr auch. Also wie er da geredet hat, da hat er halt nur von Teufeln, von fremden Mächten, alles Mögliche gesprochen, von solchen Dingen. Also da war er wirklich noch in einem ganz einem schlechten Zustand. Also das heißt, er hat wirklich einen totalen Rückfall gehabt, dadurch, dass er keine Medikamente mehr genommen hat. Und das dauert natürlich auch dann wieder eine Zeit lang, bis man dann drauf anspringt, auf diese Medikamente.
2001 kommt er dann wieder zurück nach Österreich und wird in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Wie geht's dann für ihn weiter? Bleibt er dann dort oder wird er dann weiterhin behandelt in einer Spezialklinik?
Ja, er hat dann wieder eine Verhandlung gehabt. Also es wurde dieses Verfahren von Ungarn an Österreich abgegeben, wegen diesem fürchterlichen Vorfall in Ungarn. Und hier war es dann wieder so, also er war dann sehr gut wieder eingestellt auf Medikamente, wie es dann schon zu dieser Verhandlung gekommen ist. Er hat dann halt die ganze Zeit nur gesprochen, was er sich eingebildet hat damals. Er hat sich gedacht, dass dieser Pensionsbesitzer ein riesiger Mafia-Boss, der wichtigste Mafia-Boss von Ungarn ist und dass er ihn umbringen will. Und wenn er ihm jetzt nicht irgendetwas tut, also und er wollte ihm aber nur Angst einflößen, nicht einmal irgendwas wirklich tun, aber er wollte ihm Angst einflößen, damit er quasi nicht von ihm umgebracht wird. Das war sozusagen seine Verantwortung und seine weitere Verantwortung war natürlich, dass er auch gesagt hat, an dem Tag, er hat Wahnvorstellungen gehabt, das gestimmt hat natürlich. Er hat Wahnvorstellungen gehabt und es tut ihm halt alles so wahnsinnig leid. Er hat dann wieder dasselbe Urteil quasi bekommen, wie schon damals nach der Tat an seiner Mutter. Er wurde nicht verantwortlich gemacht, also er wurde nicht wegen versuchten Mordes oder so verurteilt, sondern damit wieder auch sozusagen als schuldunfähig bezeichnet. Und er hat wieder eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wieder für unbestimmte Zeit bekommen. Und ist dann wirklich auch relativ lange dann dort gewesen. Es war dann so, also das konnte man jetzt nur schwer recherchieren, aber es dürfte wirklich so gewesen sein, dass er dann 2005 entlassen wurde wieder, bedingt, aber dann halt nicht mehr so wie einst, ja, also dass man ihm einfach rauslassen hat und er hat in einer eigenen Wohnung leben können, sondern er ist in eine WG gekommen für Menschen, die genau dieselbe Krankheit oder ähnliche Krankheiten haben wie er, also die auch schon Straftaten begangen haben und wo sie halt wirklich in engmaschiger Betreuung waren, also von Sozialarbeitern und von natürlich psychologisch auch. Und natürlich, man hat da sehr darauf geachtet, dass er wirklich jetzt 14-tägig seine Depotspritzen bekommt, ja, damit nicht wieder etwas passiert. Aber irgendwie war dann doch irgendetwas anders, weil er ist dann immer wieder aufgefallen, ja. Also er hat dann irgendwie auf Straßen Menschen angepöbelt, hat irgendwie Streit gesucht. Also zum Glück ist da nie irgendetwas passiert. Und dann im Jahr 2018 soll er vor einer Wiener U-Bahn-Station vor eine U-Bahn gefallen sein und gestorben sein. Und man konnte nicht eruieren, ob er gestürzt ist, weil er hat dann auch mitunter wieder Alkohol getrunken, wenn er draußen spazieren gegangen ist. Also ob er quasi gestolpert ist oder ob er sich wirklich in Selbstmordabsicht schon vor diesen Zug geworfen hat.
Ein unglaublich spektakuläres, aber auch tragisches Ende natürlich eines unglaublich faszinierenden Falles, eines faszinierenden Mannes, aber auch sehr verstörend das Ganze. Du hast ja wahnsinnig viel Kontakt zu ihm gehabt, in Wien, dann in Debrecen wieder, aber auch dann wieder, wie er in Wien war, Martina, da hat er sich wieder mal an dich gewendet.
Ja, da war ich dann wieder bei einer anderen Zeitung schon, ja. Da hat er mal wirklich viele Briefe geschrieben, da hat er dann gesagt, er ist jetzt erst draufgekommen, dass ich dieselbe bin, die damals schon Interviews mit ihm gemacht hat und das hätte ich ihm verschwiegen, was überhaupt nicht gestimmt hat. Das war überhaupt kein Thema sozusagen in dieser ganzen Sache. Andererseits, da war er dann irgendwie gut auf mich zu sprechen. Also das habe ich gemerkt durch diese Briefe, weil er hat mich damals darum gebeten gehabt, dass ich ihm in diese, weil er ist ja wirklich immer Zeit seines Lebens ein Kettenraucher gewesen, und dass ich ihm in diese Klinik in Debrecen Zigaretten bringe. Und ich habe ihm damals dann, nachdem wir gesprochen haben, habe ihm von mir selbst Zigaretten einmal zuerst da lassen und habe ihm dann aber noch eine Stange Zigaretten reingebracht. Und dafür war er mal dankbar. Ja, das hat er halt geschrieben. Und dann hat er damals noch gesagt, er will unbedingt wieder in der Baumgartner Höhe behandelt werden. Und ob ich das irgendwie hervorrufen kann, ich habe ihm damals schon gesagt, was kann ich nicht beeinflussen. Aber er hat sich dann irgendwie eingebildet, dass es doch war, also dass er wieder zu seinem Psychiater, den er am liebsten gehabt hat, auch gekommen ist. Aber damit habe ich natürlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Mir waren diese Briefe irgendwie angenehmer als die von früher.
Berufsbedingt hast du natürlich sehr intensiven Kontakt zu Schwerverbrechern, aber auch zu Menschen, die geistig abnorme Rechtsbrecher sind, wie in diesem Fall. Viele unserer Hörerinnen fragen mich das auch. Wie gehst du eigentlich persönlich damit um? Wie kannst du das persönlich verarbeiten, dass du so engen Kontakt doch zu sehr schwierigen Menschen hast?
Es ist ja jetzt kein Kontakt, wo sich Freundschaften entwickeln oder wo jetzt wirklich ein, es ist halt ein Berufskontakt, der da ist und darum, also ich kann das ganz gut absondern von meinem Privatleben.
Gut, Martina Prewan, Chefkriminalreporterin der Kronenzeitung. Danke für diese doch sehr obskure und bizarre Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast. Wir sehen einander wieder bei der nächsten Ausgabe von Krone Verbrechen wieder. Liebe True Crime Freunde und Freundinnen, bis zur nächsten Folge können Sie gerne den Newsletter von Martina Prewan abonnieren und zwar auf krone.at/newsletter.
Danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.